Nach großen Sufis wie Al-Khalaj, nach großen Philosophen wie Al-Farabi und Avicenna kam ein Theologe namens Al-Ghazali, 1058 bis 1111, der eine neue Philosophie und einen neuen Sufismus im Sinne der orthodoxen Theologie und des Dschihad einführte. Die Theologie entfernte sich von der Philosophie der Vernunft und setzte mehr auf Authentizität und Texttreue. Selbst der Sufismus wurde durch die vom Staat unterstützten Sufi-Orden gezähmt. Der philosophische Sufismus verschwand allmählich und stattdessen entstand ein auf Hierarchie und Aberglaube basierender Volkssufismus. Die Meister der Sufi-Orden wussten, was die Herrscher wollten und lieferten ihnen, was sie wollten. Gehorsame Untertanen, die im Namen der Religion ihren kritischen Geist ausschalteten. Und auch die Theologen verstanden immer besser, was die Herrscher von ihnen erwarteten und propagierten dies als den wahren Glauben. Aussagen von Muhammad wurden erfunden, die einem Muslim empfehlen, dem Herrscher zu folgen, selbst wenn der seine Untertanen auspeitscht und ausraubt. Während der Machtkampf zwischen den muslimischen Herrschern dazu führte, dass die islamische Welt in mehrere Kalifate und Kleinstaaten zersplitterte, dauerte der Machtkampf zwischen den Theologen an. Jede Schule oder Glaubensrichtung sah nur sich selbst als Repräsentant des wahren Islam an und wähnte die anderen im Irrglauben. Die unterschiedlichen Versionen des Islam, die wir heute haben, sind Ergebnis dieser innermuslimischen Machtkämpfe, die im Grunde bereits mit Muhammads Tod entfesselt wurden und die islamische Geschichte bis heute bestimmen. Alles begann mit der Frage nach dem rechtmäßigen Nachfolger des Propheten. Da er selbst keine klare Richtlinie ausgegeben hatte, spalteten sich die Muslime in Schiiten, die Muhammads Cousin Ali und dessen Nachkommen als rechtmäßige Herrscher sahen, und in Sunniten, die andere Kriterien für die Legitimation entwickelt hatten. Aus dieser eigentlich politischen Auseinandersetzung entstand ein theologischer Machtkampf, an dem sich bis heute viele Konflikte entzünden. Der Islam ist als Glaube und Staat entstanden, war immer Staat und Glaube und ist immer noch Staat und Glaube. Es gibt zumindest im sunnitischen Islam keine Kirche, die die Dogmen bestimmen oder verbindliche Reformen durchführen kann. Die Kirche des Islam ist der Staat selbst und der Kalif war immer Kaiser und Papst zugleich. Der Klerus besteht nicht nur aus einem auserwählten Kreis von Geistlichen, sondern die gesamte Gesellschaft soll dafür sorgen, dass die Dogmen der Religion immer und überall geachtet werden. Heute gibt es über 50 islamische Staaten, die unterschiedliche religiöse Traditionen haben. Das ist das Dilemma. Denn eine Reform in Indonesien ist für die arabische Welt nicht bindend und eine Reform im vom Sufismus geprägten Senegal wird auf den schiitischen Iran keine Auswirkungen haben. Eine in Europa und Nordamerika geschaffene Minderheitentheologie, die auf die Bedürfnisse muslimischer Migranten zugeschnitten wäre, würde nicht nur kaum Anhänger in den muslimischen Mehrheitsgesellschaften finden, sondern stets von den religiösen Institutionen und manchen islamischen Staaten sogar als eine Verwestlichung oder Entstellung des Islam bekämpft werden.